Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.
Ja, da sind wir endlich wieder. Neues Jahr, neue Folge. Und ich muss am Anfang erstmal sagen, Mist, wir haben gelogen. Wir haben irgendwann gesagt, wir hören uns im November wieder und das hat nicht geklappt. Martin, erstmal frohes neues
Jahr. Ja, frohes neues Jahrzehnt, würde ich sagen. Wünsche ich dir auch, Thorsten, natürlich.
Ja, wir haben uns letztes Jahr unterhalten und haben gesagt, wir hören uns im November wieder. Das hat nicht geklappt. Es war so viel los. Du warst unterwegs, ich war unterwegs. Und jetzt haben wir das neue Jahrzehnt. Jetzt sitzen wir hier wieder.
Ja, jetzt sitzen wir wieder. Und zwar war es ja so, ich war in Macau. Du warst auch irgendwie beschäftigt. Dann war ich auf der Essen Motor Show. Und ja, irgendwann ist dann Weihnachten. Und wir haben es zwischendurch einfach nicht mehr geregelt gekriegt.
Das stimmt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war auch noch im Urlaub. Das war auch gar nicht mal so schlecht, mal zwischendurch Sonne zu tanken und dann mal so aus der Ferne zu verfolgen. Was passiert eigentlich so alles im Bereich Motorsport? Es ist aber einiges passiert. Also zumindest gibt es einige Gerüchte. Bleiben wir mal bei den berühmten drei Buchstaben. DTM.
Tja, DTM. Neuigkeiten gibt's. Fahrerkarussell hat sich gedreht. Manche sind vom Pferdchen gefallen oder wie auch immer. Nicht mehr dabei. Auch was Teams betrifft, sind wir ja jetzt noch nicht 100% sicher, wie sich das so darstellt in 2020.
Lass uns mal bei Fahrern bleiben. Das konnte man recht häufig lesen. Bruno Spengler ist von BMW rausgekegelt worden. Das ist völlig unfair. Die Fans sind enttäuscht. Und warum hat man nicht einen anderen genommen? Und warum hat man nicht den Van der Linde rausgeschmissen? Oder den Glock? Oder beide? Warum unbedingt den armen Bruno? Siehst du es auch so?
Ja, wir müssen natürlich dazu sagen, Bruno Spengler ist nach wie vor Mitarbeiter von BMW oder BMW Motorsport, was auch immer. Er wird in der IMSA fahren und ja, also DTM ist er raus. Wahrscheinlich regen wir oder regt der deutsche Fan sich darüber auf, als heilige Kuh, heiliger Gral DTM. Nur, sagen wir, Außenstehende, wenn man das international sieht, klar, es ist ein Werksfahrer, der von einem Engagement ins andere rübergeht. Und ich glaube, er stand jetzt vor 300 DTM-Rennen oder knapp vor 300 DTM-Rennen, 15 Jahre in der DTM, Chapeau vor seiner Leistung, auch als Meister und als Fahrer. Ein ganz sympathischer Typ, auf jeden Fall eine Bereicherung im Fahrerlager, wo jetzt andere Rennserien was davon haben. Aber das sind halt Karriere und nun Lebensabschnitte, die man beendet oder die von anderer Seite beendet werden. Es geht eine neue Tür für ihn auf und ich denke, dass sich diese Wogen der Aufregung dann auch glätten werden.
Naja, dafür kommen ja auch neue. Ich meine, Lukas Auer im BMW finde ich gar nicht mal so schlecht. Mag ich auch. Ist ein unheimlich netter Typ. Auch einer, der böse Gas geben kann. Ich glaube, beim ersten Rennen, wenn du den im Einsatz siehst, da werden viele Fans sagen, naja, klar, der Spengler war nett, dass der da ist, aber ach, der Auer, der kann auch richtig Spaß machen.
Ja, wir haben in der Vergangenheit ja gesehen, als er für Mercedes unterwegs war, dass er durchaus am Volant drehen kann und sich da auch vor Zweikämpfen nicht scheut. Sowas brauchen wir, sowas wollen wir sehen und ja, herzlich willkommen. Willkommen, Herr Auer. Das freut uns doch, dass er wieder dabei ist.
Was mir besonders gefällt, ist immer für einen guten Spruch gut.
Ja, das stimmt. Und er ist ja auch so recht locker drauf, wenn man ihn mal trifft oder sieht. Ja, ich freue mich, dass er dabei ist.
Finde ich auch, so eine gute Geschichte. Aber du hast eben das Rahmenprogramm angesprochen. Wollen wir beim DTM-Rahmenprogramm bleiben? Also wir haben jetzt gesagt, GTC ist dabei. Okay, dann soll es eine DTM-Trophy geben. Das weiß man noch nicht so ganz. Da sollen irgendwelche GT4-Autos sein oder auch nicht. Da wird momentan rumgezergelt. Also Rahmenprogramm top oder Rahmenprogramm flop?
Womit will man das vergleichen? Wenn ich jetzt nostalgisch werde, dann hole ich wieder mein altes Formel-3-Ding raus. Es hat sicherlich bessere Rahmenprogramme gegeben. Es ist ja auch alles ein bisschen zusammengewürfelt. Du hast kein Rahmenprogramm, was während der kompletten Saison als solches besteht, mit festen Größen. Es ist mal die W-Series dabei, dann mal wieder nicht. Dann diverse Porsche-Rennserien, auch in wechselnder Ausführung. Die Konstante fehlt mir da so ein bisschen und ja, das finde ich schade.
Mir persönlich ist böse aufgestoßen, dass die W-Series ehrlich in Deutschland ja nur einmal dabei ist. Wenn du den Rennkalender anguckst, in Deutschland fahren die im Nürburgring, das war's. Ich finde, die hat letztes Jahr ins Rahmenprogramm super reingepasst Und da hätte Berger eigentlich viel mehr darauf achten müssen, dass die zumindest bei den kompletten deutschen Rennen dabei sind. Ob die in Russland mitfahren oder nicht, ich glaube, das ist dem Fernangie wurscht.
Ja, für die deutschen Rennen wäre es schon immens wichtig gewesen. Der treueste Fan der DTM ist nun mal der Deutsche. Der braucht auch eine gewisse Kontinuität und der hätte sicherlich die W-Series als Formelserie permanent gerne im Rahmen der DTM gesehen. Und das ist so ein bisschen schade. Es war ja auch zu hören, dass sich die Serie noch mehr internationalisieren will und die Träume permanent im Rahmen der Formel 1 zu fahren. Gut, ich kenne die einzelnen Interessen nicht. Es wäre schön gewesen, eine Formelserie permanent im Rahmen der DTM zu haben, wo ich dann auch wieder halt auch an den Zuschauer denke, klar.
Also ich denke auch gerade W-Series hat selber gesagt, Mensch, wir hätten eigentlich in Deutschland mehr erreichen wollen, also wir hätten eigentlich mehr Bekanntheit bekommen wollen im ersten Jahr. Das hat nicht geklappt. Ich glaube, da wäre so ein zweites Jahr im kompletten deutschen Programm der DTM mitzufahren, da genau das Richtige.
Ja, so eine Rennserie muss sich auch erst setzen und etablieren. Es war eine neue Serie, optisch auch irgendwie alles schon anders. Man muss sich auch an gewisse Dinge erstmal gewöhnen. Die W-Series hat ein schwieriges Erbe angetreten.
Du meinst jetzt die Formel 3 Euro Serie?
Ja. Durchaus, Formel 3 Euro Serie, F3 EM, war lange Bestandteil im Rahmen der DTM und wenn du da als Formel Serie, sag ich mal, die Nachfolge antrittst, hast du es nie leicht, weil es immer Vergleiche gibt, dies war besser, das war besser, was eigentlich nicht fair ist, weil es ja zwei völlig unterschiedliche Serien sind, auch wenn sich's bei der W Series ja auch irgendwie um Formel 3 Autos handelt. Ich hätte es gern gesehen, wenn das Fortbestand gehabt hätte, in der Form, wie wir es bisher gesehen haben.
Lass uns nochmal auf die Trophy zurückkommen. Das ist eine Rennserie, ein Rennen mit GT4-Fahrzeugen. Viel mehr hat man auch, glaube ich, noch nicht davon gehört. Also ich kenne kein Team, was sich bislang eingeschrieben hat. Ich kenne keinen Fahrer, der gesagt hat, jawohl, ich bin dabei. So richtig was gehört hat man von dem Ding nicht, außer dass es eine ganz böse Panne gegeben hat. Man hat das Reglement kopiert aus dem GT4 Germany vom ADAC und hat leider vergessen, die ADAC-Preise rauszunehmen. Das war richtig blöd.
Ja, wenn es so ist, ich weiß es jetzt nicht. Man kann sowas natürlich nicht machen. Was ja unterschiedlich ist, ist ja Folgendes, und zwar die Trophy. Das ist eine Serie, in der es ein Mann oder ein Frau Autos gibt. Es sind mehr oder weniger Sprintrennen. Es sind keine Ein-Stunden-Rennen mit Fahrerwechsel, sondern ich kann mir da durchaus interessante und knackige Rennen vorstellen, weil da geht es jetzt irgendwie um Taktik oder der eine ist besser, der andere ist schlechter. Du sitzt auf dem Auto, fährst deinen Streifen und gut ist. Ich hoffe, dass das alles kommt und dass sich Teams finden und dass es funktioniert. Also es wäre wichtig, eine Rahmenserie, wenn nicht diese Rahmenserie im Rahmen der DTM zu haben.
Meinst du, die wäre wirklich elementar wichtig? Also wäre es ein großes Problem, wenn die DTM Trophy mit GT4-Fahrzeugen nicht stattfinden würde?
Naja, es geht um das komplette Programm, das Veranstaltungspaket. Es geht um ein volles Fahrerlager und keine zusätzlichen Palettenburgen, sondern die Leute sollen Autos sehen und Teamzelte sehen und LKWs sehen und Fülle erleben. Mir fällt da momentan nichts alternativ zu ein.
Ja, also gebe ich dir recht, es wäre ganz gut, wenn das Fahrerlager ein bisschen voller wäre. Aber wie voll wird es denn überhaupt? Wird es ein BMW-Privatteam geben, haben uns die ganze Zeit gefragt. Also ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und sage, nö.
Ich denke nicht. So, was die letzten offiziellen Meldungen waren, ist da dann doch Abstand von genommen worden. Erst hieß es ja, okay, seitens BMW, wenn sich ein Privatteam findet, was sich irgendwie finanzieren kann, ist es sehr herzlich willkommen. Dann schien es ein Team zu geben, was Interesse hatte, was auch einen Finanzierungsplan vorlegen konnte und wird dann trotzdem nicht bestätigt. Ich will mir da nicht anmaßen, da ein Urteil drüber zu fällen, weil es vielleicht auch irgendwie interne Entscheidungen sind, von denen ich nichts weiß und die politisch und strategisch sind. Aber es ist schon schade. Es wäre schön, zu WRT, die ja als Audi-Kundenteam unterwegs sind, auch noch ein weiteres Kundenteam am Start zu haben. Auch wegen der Fülle des Startorfeldes im Allgemeinen.
Ja, eine gute Überleitung. Wenn wir jetzt mal gucken, ist Aston Martin ein Kundenteam oder sehen wir es als Werksteam? Also R Motorsport ist ja das Team, was mit den Autos dabei ist, wenn sie denn dabei sind. Also ich habe schon Gerüchte gehört, die fahren dies ja gar nicht, die haben keinen Motor.
Naja, du sagst, es ist ein Team, was dabei ist. Es wird aber auch ein Team sucht, was den Einsatz macht, was ja irgendwie schon ein bisschen konträr ist. Okay, spielt keine Rolle, aber von einem Motor habe ich tatsächlich auch noch nichts gehört. Es war auch da von einem BMW die Rede. Zumindest waren das meine letzten Informationen, die ich aber auch nicht aus internen Kreisen habe, sondern die einfach auch überall zu lesen waren. Weiter weiß ich bisher nichts. Die letzte Aussage des Teamchefs, die ich gelesen habe, war, dass man, als man sich dazu entschieden hat, das Abenteuer DTM einzugehen, das langfristig geplant hat und sicherlich der DTM mit dem Einstieg auch einen Dienst erwiesen hat. Gut, darauf will man sich erstmal so ein paar Lorbeeren anheften, hat aber im zweiten Satz eigentlich offen gelassen, wie es denn dann weitergeht und bittet dann doch höflichst darum, noch etwas Geduld walten zu lassen, bis das komplette Motorsportprogramm geschnürt ist. Das ist das, was ich jetzt aktuell gelesen habe.
Naja gut, aber dazu musst du sagen, das ist halt Florian Kamelga. Das ist eben ein wirklich netter und höflicher Mensch und der meint das jetzt nicht irgendwie politisch. Ich glaube, der hat es wirklich so gesagt, es ist halt so gemeint, bitte, ich brauche da noch ein bisschen Geduld von euch allen.
Ja, kann ich verstehen, auch ich bin kein Freund davon, Sachen zu verkünden, die noch nicht unterschriftsreif sind oder wo die Tinte bereits getrocknet ist. Ist schwierig, nachher den Rückzieher zu machen, von wegen, ja, wir haben dann und dann gesagt das und dann kommt es doch anders oder findet nicht statt, es ist immer problematisch. Es täte natürlich schon gut, irgendwo mal irgendwie herauszufinden, ob und was passiert. Mal ganz ehrlich, wir beide kommen so ins Fahrerlager. Wir sind bei der DTM, wie auch bei anderen Rennveranstaltungen. Nur wenn du jetzt Motorsport-Fan bist, so und denkst, okay, Weihnachten haben wir gehabt, Silvester haben wir gehabt. Jetzt schauen wir doch mal, was liegt jetzt 2020 an? Wo will ich eigentlich hin? Welche Rennstrecke will ich besuchen? Welche Rennserie will ich besuchen? Dann machst du das natürlich auch so ein bisschen aus, sei denn du bist eingefleischter Fan eines Rennformats. Okay, was erwartet mich da? Eiern da irgendwie 10 Autos rum? Habe ich irgendwie 2 Hersteller oder habe ich 3 Hersteller? Da macht man natürlich so seine Überlegungen. Wenn man jetzt schon gewisse Sicherheiten hätten, ob es jetzt ein Rennteam ist, was in der DTM fährt oder ob es eine Rahmenserie ist, die zusätzlich kommt, kann das natürlich schon so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein. Fahre ich jetzt meinetwegen zu der einen Veranstaltung, fahre ich zur anderen Veranstaltung, weil nicht jeder gibt das Geld doppelt und dreifach aus.
Bin ich komplett bei dir. Ich hoffe auch, dass sich da bald mal ein bisschen was tut und wir hören, Aston Martin ist dabei, die haben einen Motor gefunden, die haben ein Team gefunden, weil ich finde es wirklich schade, weil die haben sich echt gut gemacht im letzten Jahr. Tolle Typen, tolle Autos und ich glaube, das ist auch ein bisschen was die DTM echt positiv aufgewertet hat. Warten wir ab. Was man mal noch abwarten sollten, ist, was in der TCR passiert. Cupra hat ein neues Auto vorgestellt. Tolle Sache. Hast du schon gesehen?
Ich habe ein Bild gesehen, ja. Das habe ich schon gesehen, aber ich habe keine weiterführenden Informationen. Zumal ich aufgrund der anderen Ereignisse rund um das Thema TCR, was jetzt die anderen Konzernmarken betrifft, mich da auf andere Sachen fokussiert habe.
Du suchst immer noch nach dem Golf, der demnächst neu vorgestellt wird?
Ja. Ich
kann ich dir sagen, brauchst du nicht warten, gibt's nicht.
Ja, zumindest nicht in der Verbrenner-Version.
Nee, also VW hat gesagt, sie haben zwar tatsächlich dran entwickelt auf dieser Konzernplattform, aber es wird kein Auto geben, weil sie sich im Bereich Motorsport Richtung elektrischer Sport größtenteils organisieren. Der Golf, wie wir ihn kennen, also der in Anführungsstrichen alte Golf, wird als TCR-Auto weiterfahren. Man wird die Teams auch weiter mit Teilen, mit Karosserien, mit Motoren und sonst was, also mit diesen üblichen Verschleißteilen, versorgen. Aber es wird keinen neuen Golf geben. Es wird keinen Golf 8 geben, der als TCR-Auto fährt. Ja, kommen wir zur nächsten Konzernmarke, Audi.
Ja, auch da war ja zu lesen, dass man sich werksseitig aus dem Thema zurückzieht. Auch da wurde versprochen, dass natürlich die entsprechenden Kundenteams weiter supported werden. Nur sowas hat immer eine gewisse Endlichkeit, weil nun auch das Auto selber oder wahrscheinlich die Homologation des Wagens irgendwann endlich ist. Ich kann mir vorstellen, dass das dann noch 2-3 Jahre weiterläuft, ohne zu wissen, wie sich das genau darstellt. Aber es ist natürlich nicht dasselbe, als wenn du weißt, okay, es wird ein neues Auto aufgelegt. Ich habe dann auch, oder ich kann als Team oder Teamchef oder Fahrer oder wie auch immer auch wirklich mittelfristig oder langfristig mit dieser Marke im Tourenwagensport planen.
Also wenn wir uns jetzt die TCR Germany angucken im vergangenen Jahr, dann musst du ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Autos, die es zu schlagen galt, das war der Honda und das war der Hyundai. Und die beiden Autos sind die neuesten Autos im Feld gewesen. Also das heißt, der Cupra, der Golf und auch der Audi waren schon technisch zurück. Und einige Leute haben mir gesagt, also wenn du dir gerade mal diesen Hyundai anguckst, die haben dieses Reglement schon bis auf die Spitze zu Ende entwickelt. Da fehlt doch jetzt eigentlich was. Also ich meine, wenn du jetzt so ein Auto hast, was schon in diesem Jahr hinterhergefahren ist, dann wird es im nächsten Jahr auch nicht besser.
Ja, es wird schwierig, auf jeden Fall. Und wir kennen das auch aus DTM-Zeiten, wenn du von mit Vorjahreswagen unterwegs warst. Ich weiß nicht, ob der Vergleich richtig ist. Mir fällt er jetzt nur mal so ein. Auch diese Autos waren dann nicht unbedingt wettbewerbsfähig. Und die Frage ist, welchen Anspruch du hast. Willst du als Teamchef dein Auto vermieten und sagen, okay, wir fahren irgendwo im Mittelfeld oder hinten rum, aber unser Kunde, Schrägstrich-Fahrer, hat seinen Spaß und kann dabei sein, ist eine Frage des eigenen Selbstverständnisses. Ich sehe es schwierig an.
Ja, also ich glaube auch, da haben die beiden sich nicht unbedingt einen Gefallen mitgetan. Aber gut ist, Cupra baut ein Auto, man kann es, ich glaube, schon bestellen. Warten wir mal ab, bis es dann irgendwo im TCR-Feld zu sehen ist. Was übrigens Audi auch verneint hat, ist, sie wollen ja Elektrosport auch machen, es wird kein E-TCR-Auto geben. Hatte ich eigentlich, ganz ehrlich, so ein bisschen erwartet. Bislang haben wir nur zwei. Es gibt einen Cupra und es gibt einen Hyundai.
Wobei, wenn es dann eine Rennserie in diesem Bereich geben sollte, das Feld ja auch etwas dünne wäre.
Mit zwei Autos definitiv.
Ist für mich die Frage der, ich will nicht sagen Daseinsberechtigung, aber mir fällt dazu jetzt spontan wenig ein, wenn ich ehrlich bin.
Du meinst die Daseinsberechtigung der Serie?
Ja, vielleicht auch der Autos an sich, wenn man jetzt über die Einsatzmöglichkeiten redet.
Also da gebe ich jetzt den schwarzen Peter an die Hersteller. Die stellen sich alle hin und sagen, ja, hier, wir machen Elektro und wir sind soweit schon mit Elektromobilität etc. Audi bewirbt diesen e-tron ohne Ende, ist aber nicht in der Lage, sich als sportliche Marke im sportlichen, sagen wir mal, Tourenwagenbereich zu positionieren. Die fahren Formel E, okay, aber das ist für mich keine echte Daseinsberechtigung. Ich glaube, das wäre viel sinnvoller zu sagen, die Autos, die du auf der Straße fahren kannst, die wir als Elektroautos verkaufen wollen, die sollten wir irgendwie mal in so eine Rennserie bringen. So, das Gleiche ist bei Mercedes. Auch da siehst du nichts. Die bewerben ihren EQC wie verrückt. Aber es gibt halt auch im Bereich Motorsport, außer dieser unsäglichen Formel E, nichts. Alle wollen was machen, aber wirklich mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, komm, so ein TCR-Auto zu entwickeln, ist ja nicht so teuer. Das kostet nicht so viel wie ein DTM-Auto. Wir machen das mal. Das trauen die sich alle nicht. Und gerade dieser Imagefaktor für ein Elektroauto ist doch riesig. Also das finde ich von den Herstellern, egal wer jetzt, echt schlapp.
Ja, ich gebe zu, dass ich das auch etwas, ja, es ist seltsam. Alle blasen in das Horn Elektromobilität und bringen Autos raus, die halt auf den Straßen fahren sollen. Und Motorsport ist oder soll ja der Spiegel der Automobilwirtschaft sein, nur dann halt high-end performt. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob die nicht wissen, in welche Richtung entwickelt werden soll oder wie sich die ganze Thematik in 2-3 Jahren darstellt, sodass jetzt Angst ist, okay, wenn wir jetzt wirklich Geld in die Hand nehmen und in eine gewisse Richtung entwickeln, sind wir dann auch in 2 Jahren noch up to date oder haben wir in die völlig falsche Richtung entwickelt, weil sich alles nochmal völlig umkrempelt. Ich weiß es nicht, wie sich das darstellt. Normalerweise sollte es ja kein Problem sein und das von den Automobilherstellern auch als Marketinginstrument genutzt werden. Ich meine, du kannst nicht über das Thema Formel E die Elektromobilität anpreisen, weil das sind nun mal Monoposto-Fahrzeuge, die einem normalen Golf oder was auch immer nicht besonders ähnlich sind. Und da sollte man schon im Bereich Tourenwagen irgendwie sehen, dass man da sein Engagement in der Elektromobilität ausbaut, wenn man es dann will. Aber vielleicht weiß keiner, Quo Vadis Elektromobilität, wo es genau hingeht.
Also ich glaube, das E-TCR-Reglement ist ja nun schon ziemlich klar definiert. Also ich weiß dann, wie ich so ein Auto bauen muss und dass dieses Auto 2 oder 3 Jahre up-to-date ist, da gehe ich einfach mal von aus. Ich glaube nicht, dass im nächsten Jahr irgendwas so Massives passieren wird, dass du dann ein E-TCR-Auto aufbaust, wo du allen mit um die Ohren fährst.
Ja, gerade die sich jetzt eigentlich zu Elektromobilität bekannt haben, in der Form, dass sie sich auf den Verbrennungsmotor zurückziehen, sollen erst recht in diese Richtung investieren. Und da bleibt einfach abzuwarten, wie sich das jetzt in der nächsten Zeit entwickelt.
Manche nehmen dieses Thema Elektromobilität ja auch so ernst, dass sie sagen, ja komm, wir fahren jetzt hier keine DTM mehr, wir fahren jetzt hier diese Formel E, Mercedes hat sich ja deshalb zurückgezogen. Was ich dann bedenklich finde, ist, wenn du solche Nachrichten hörst, wie zum Beispiel Montreal hat den Formel E Grand Prix zurückgegeben, weil sie gesagt haben, das Ding ist uns viel zu teuer und das Ding bringt nichts und wir wollen das nicht. Und auch die Leute, die diesen Grand Prix schon erlebt haben, die wollen ihn auch nicht mehr haben. Da stimmt irgendwas nicht, wenn die Formel E, die in die Städte kommt, wo sie für Spektakel sorgen wollte, die Leute doch nicht überzeugen kann.
Ja, ich selbst war bisher immer noch bei keinem Formel E-Rennen und ich kann jetzt zur Atmosphäre nichts sagen. Allerdings ist es natürlich so, du weißt, ich war in Macau, super Veranstaltung. Es ist ein Stadtrennen und wenn du halt während des Rennwochenendes von A nach B kommen möchtest, stehst du vor Leitplanken und Zaun. Gut, wir uns als Besucher oder Rennsporttreibende interessiert das nicht so, aber stell dir vor, du bist halt ein normaler Anwohner und dir geht die ganze Sache Motorsport auf den Keks und wirst dann auch in deinem täglichen Arbeitsablauf dadurch behindert, dass du nicht von A nach B kommen kannst oder vielleicht dann dein Auto in der Garage stehen lassen musst oder irgendwie nicht zum Bäcker oder was kommst, dann geht dir das vielleicht auf den Keks und vielleicht kommen da Beschwerden und das Ganze Ding ist ja auch das, dass es halt in den Städten wahrscheinlich auch immens teuer ist. Ich denke, dass du eine Rennstrecke wie Hockenheim oder Nürburgring, ja, dass du da einfacher unterkommst und die ganze Infrastruktur halt irgendwo steht, weil es halt Rennstrecken sind mit Boxengebäuden und Sicherungen und was nicht alles, was eine Kommune, und sei sie noch so groß und heißt sie noch Hongkong oder New York, auch erstmal aufbauen muss. Das kostet Geld und da muss nur die kleinste Unstimmigkeit kommen und der Bürger ist angefressen, lässt den Unmut raus und dann sind natürlich gleich die Politiker gefordert zu reagieren.
Sag ich als Motorsport-Fan nicht gerne, aber ja, verstehe ich voll und ganz. Also ich habe mich mit diesem Ding, mit der Absage von Montreal ein bisschen näher beschäftigt. Es gibt mehrere Probleme. Also zum einen kostet der ganze Spaß irgendwie 35 Millionen Dollar. Die Stadt selber sagt, wir haben nichts davon, weil alles, was um dieses Rennen rum passiert, also der Zuschauer, der sich eine Cola, eine Wurst oder sonst irgendwas kauft, der kauft sich das innerhalb dieses Mikrokosmos. Ja, also der kommt nicht raus, der geht nicht irgendwo an irgendeinen Kiosk oder an irgendeine Kneipe hier in Montreal, wo einer unserer Bürger was von hat, sondern die Kohle bleibt einfach da drin und die gehen weiter. Außerdem will die Formel E natürlich horrende Antrittskosten überhaupt haben. Also du musst als Stadt erstmal richtig viel Kohle auf den Tisch legen, um abzuwarten, sie kommen zu mir, aber was hole ich denn an Eintrittsgeldern wieder raus? Und es war in Montreal tatsächlich so, sie haben 25.000 Tickets nur verkauft, haben noch händeringend versucht, 20.000 Tickets kostenlos an Leute zu vertreiben, damit die Tribünen überhaupt voll sind. Aber vor 45.000 Leuten ist so ein Rennen natürlich auch mau besetzt. So, und wenn du das im Fernsehen siehst, ich glaube, dann kommst du ein zweites Mal da auch nicht mehr hin. Ich weiß nicht, was so ein Ticket kostet. Alles in allem, glaube ich, tun sie, wenn sie es weitermachen würden, den Fans und auch den Anwohnern keinen Gefallen. Außerdem haben sich Unternehmen beschwert, die an dieser Rennstrecke liegen, die gesagt haben, eine Woche wird aufgebaut, dann ist dieses Rennen und dann wird eine Woche wieder abgebaut. Und in dieser Zeit kann ich meinem normalen Geschäftsbetrieb nicht nachgehen. Also wie du eben gesagt hast, der Bäcker oder sonst irgendwas. Das ist in meinen Augen ziemlich dumm. Oder man müsste sich auch von Seiten des Veranstalters mal was überlegen, damit diese Leute auch irgendwo auf ihre Kosten kommen. Also was weiß ich, keine Ahnung. Dann muss man denen halt mal eine finanzielle Spritze geben oder sonst irgendwas. Ich glaube, so eine Formel E nimmt über Sponsoren und TV-Gelder so viel Kohle ein, dann müssen sie das eben halt auch mal mitkalkulieren, dass man so die Anwohner entschädigt.
Ich sehe das genauso wie du, weil das Problem ist ja auch, viele sagen, die sollen sich nicht so anstellen, diese 3-4 Tage, an denen halt das Rennen stattfindet. Nur ist es ja so, es ist bei anderen Veranstaltungen ja genauso, sei es die DTM ist auf dem Hockenheimring, dass halt eine Woche vorher schon irgendwo aufgebaut wird und dann dauert das Ganze nochmal eine ganze Zeit, bis abgebaut wurde. Also sage ich nochmal, ich war auch die Tage nach dem Macau Grand Prix, war ich in der Stadt und da hast du halt die ganze Zeit noch die Leitplanken, die Zäune, Tribünen, bevor das Stadtbild halt so wiederhergestellt ist, wie du es kennst. Und so lange sind halt bei den Formel-E-Rennen natürlich diese Metropolen irgendwo auch in Mitleidenschaft gezogen. Nur die Frage ist halt, wie man diese Einzelhändler oder ansässigen Unternehmen entschädigen kann. Die werden kaum damit getröstet sein, freie Tickets zu kriegen. Entschädigung, ja, dann musst du es wieder individuell bemessen beim kleinen Bäcker Autobahn nebenan, ist es vermeintlich vom Umsatz nicht so viel wie bei einem riesen Schuhstore. Allerdings kann er natürlich dann, wenn ihm der geringere Umsatz wegbricht, auch eher die Grätsche machen als eine große Firma. Es ist schwierig mit der Entschädigung. Also das zu lösen, ist nicht einfach.
Tja, warten wir es mal ab. Wollen wir noch mal ein bisschen über das Thema Elektromobilität und Ernsthaftigkeit plaudern? Ich habe eine ganz tolle Geschichte gelesen.
Bin gespannt. Jetzt komm mal raus.
Also, Mercedes, ich habe es eben gesagt, hat das DTM-Engagement eingestellt, um Formel E zu fahren. Verspricht sich jetzt von dieser Formel E, die Elektromobilität zum Kunden zu bringen, dass die Menschen das also diese Faszination halt eben erleben und elektrische Mercedes-Autos kaufen. Soweit so klar.
Soweit komme ich mit, ja.
So, jetzt hat sich eine Zeitung, ich glaube es war die Welt, mal die Mühe gemacht und hat gesagt, Mensch, dieser EQC, also dieser elektrische Mercedes-SUV, den siehst du ja momentan überall. Machst einen Fernseher an, da läuft permanent eine Werbung, im Kino läuft eine Werbung, auf Plakatwänden ist dieses Ding überall zu sehen.
Ja, das Fahrzeug begegnet einem schon überall, gerade Printmedien, ich sehe es ja, aber bin weiterhin gespannt, worauf du hinaus willst.
Wie viele hast du denn schon auf der Straße gesehen?
Keinen einzigen.
Das ist der Welt auch aufgefallen. Die haben auch gesagt, oh, wir haben noch gar keinen gesehen. Dann haben sie bei Mercedes angefragt, wie es denn aussieht so mit dem Vertrieb von diesem Fahrzeug im vergangenen November. Mercedes hat gesagt, sagen sie nichts zu. Und dann waren die nicht gerade dumm und haben beim KBA angerufen. Und das KBA hat gesagt, ja, wir schicken mal so eine Liste raus. Und dann haben sie die Liste sich angeguckt, dann haben das Auto nicht gefunden.
Was wird da genau promotet oder beworben? Ist es ein Phantom oder?
Nein, also die haben das Auto in dieser Liste nicht gefunden, weil diese Liste, glaube ich, nur dreistellig ausgeführt ist. Und dann haben sie nochmal angefragt, speziell auf das Auto, und dann hat das KBA nochmal irgendwo ganz tief im Keller gewühlt und hat festgestellt, von dem Top-Modell sind 19 Autos insgesamt im November zugelassen worden und aus dem kompletten Umfeld des EQC sind 52 oder 54 hier bei uns in Deutschland zugelassen worden. Also verschwindend gering wenige Autos.
Reden wir mal über Raritäten, ja.
Aber das ist der Hoffnungsträger in Sachen Elektromobilität. Mehr hat Mercedes im Moment nicht.
Gut, aber vielleicht ist es, weiß nicht, ist es auch ein Marketinginstrument, dass man, ich meine, diese Zahlen, die du jetzt genannt hast, die ja nicht besonders hoch sind, sind vielleicht auch so vielen Leuten nicht bekannt und viele achten auch jetzt nicht darauf, ob ich jetzt dieses Auto auf der Straße sehe oder nicht. Manche halten ja die Begegnung über die Medien als die realistische und denken, Mensch, wenn das Auto so omnipräsent ist im Fernsehen oder in den Printmedien, dann muss das doch auch vertriebsmäßig richtig angekuppelt werden und davon fahren schon einige auf den Straßen rum, aber vielleicht ist es auch ein besonders pfiffiger Marketing-Trick, um halt zu zeigen, okay, wir sind beim Thema Elektromobilität ganz weit vorne.
Ja, vergleichbar. Audi hat auch so ein Ding, nennt sich e-tron. Auch ein SUV, auch ungefähr die gleiche Größe. Die haben ein paar hundert Stück von den Dingern verkauft.
Gut, das sind dann zumindest schon mal andere Zahlen, wobei wir da ja auch noch nicht von Stückzahlen reden können.
Nein, natürlich nicht. Klar, also vergleichbar jetzt mit dem EQC. Es gibt ein Verbrennermodell, das Ding heißt, warte mal, wie heißt denn jetzt? GLC, glaube ich. Von dem sind 4.100 im gleichen Zeitraum zugelassen worden. Also das zeigt so diese Diskrepanz, wie wenig Autos das wirklich sind. Kritiker sagen, das liegt einfach daran, die nehmen es nicht ernst. Also in dem Elektroauto, der Antriebsstrang, also so eigentlich die DNA eines Autoherstellers, kommt nicht von Mercedes, hat ZF gemacht.
Ja gut, du hast ja immer wieder Unternehmen oder Zulieferunternehmen, die sagen wir mal, einen großen Teil der Entwicklungsarbeit auf sich nimmt. Das ist so gesehen ja nichts Neues. Nur nochmal zum Thema Strategie und Werbestrategie. Vielleicht ja, braucht man die Verbrennungsmotorautos weiterhin, um Umsatz zu machen und wo es das eigentliche Geschäft ist. Weiß nicht, versteckt man da so ein bisschen im Hinterstübchen und holt die vermeintlich schöne Braut, die da heißt Elektroauto, raus, schiebt es nach vorne und hebt dann noch den grünen Daumen. Kann das vielleicht in die Richtung gehen?
Also in diesem Stuttgarter Fall würde ich das so unterschreiben. Lass mich überleiten. Ich war auch in der Zwischenzeit, wo du gesagt hast, ich hatte auch viel zu tun. Ich war in Madrid und bin ein Elektroauto gefahren zum Beispiel. Ich habe den Seat Mii Elektro gefahren. Da ist es genau andersrum. Also die nehmen Elektro wirklich ernst, haben ein richtig cooles Auto für einen relativ schmalen Taler auf die Räder gestellt und greifen an.
Gut, das scheint ein anderes Selbstverständnis zu sein. Ich meine, wenn du das Thema angehst, Elektromobilität, dann musst du dich da auch dazu bekennen. Welche Motivation steckt dahinter? Erstmal von den Führungsebenen und dann bis runter zu denen, die dann nachher an den Produktionsbändern stehen. Wenn dann alle stöhnen, ja, wir müssen es halt machen, wir müssen es halt machen, Bock haben wir da nicht drauf. Es funktioniert ja nicht. Irgendwann schlägt es zurück. Ich sag mal, wenn man irgendwie in eine Richtung eingeht, dann muss man sagen, okay, das ist jetzt unsere Ausrichtung. Wir bedienen diese Ausrichtung und stehen da auch voll hinter. Weil das andere ist alles ja so hin und her und dieses Rumgeeiere, das funktioniert ja nicht.
Jetzt schlagen wir den Bogen zur DTM zurück. Gerhard Berger hat vor 2 Jahren gesagt, also elektrische Autos in der DTM, überhaupt nicht. Und dann gab es irgendwie Ende des Jahres so eine Vision von elektrischen Autos mit, keine Ahnung was, 2000 PS oder sonst irgendwas, die in der DTM fahren könnten, sollten. Es war eine Vision. Ist man da vielleicht schon mal einen Schritt weiter und merkt, das geht nicht ohne?
Naja, er hatte da vielleicht eine Eingebung und er ist ja nicht der Erste, der seine Meinung innerhalb von 1-2 Jahren mal ändert. Das hat es ja immer schon gegeben. Ich habe das auch gesehen und auch gelesen, wo er sagte, okay, im Grunde, wenn er jetzt auch als Rennfahrer spricht, ihm ist es egal, wenn er einen Wagen mit 1000 PS unterm Hintern hat und das am Limit bewegt, ist es ihm wurscht, ob es jetzt einen Verbrennungsmotor oder einen Elektromotor drin hat, genauso wie es ihm früher auch egal war, als er halt von Stahl auf Carbonbremsen umgestiegen ist. Aus Rennfahrersicht kann ich das irgendwo verstehen, wenn du sagst, okay, ich brauche ein wettbewerbsfähiges Auto und ich brauche andere Wettbewerber, mit denen ich mich battlen kann. Das ist mein Selbstverständnis als Motorsportler. Dann ist vielleicht das Thema Antrieb nur sekundär. Was das Thema Sound betrifft, gut, kann man drüber streiten, dass natürlich die aktuellen DTM-Autos relativ laut sind und wenn man jetzt direkt daneben steht, auch sie für mich ein paar Dezibel leiser sein könnten. Hätte ich kein Problem mit, nur sollten es immer noch Automobile sein. Dieser Gedanke des, sag ich mal, ohne Akku und selbstständig fahrenden, also Automobil, das hat für mich, tut mir leid, auch immer noch mit dem Verbrennungsmotor zu tun. Das tut mir leid, das komme ich nicht runter.
Elektroautos müssen ja Geräusche machen, wenn sie langsam fahren. Es gibt auch die Idee, so eine Art Sound zum Download zu machen. Also so wie das früher vom alten Telefon, vom Jamba Soundpaket kennst du wahrscheinlich auch noch. Sowas sich vielleicht irgendwie als V8 Sound oder ähnliches runterladen zu können. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal den DTM Sound zum Download.
Ne, beim besten Willen. Ja, dann wird mir das zu künstlich. Dann sollen sie lieber keine Geräusche machen und die sind dann echt und wenn man nur die Reifen quietschen hört, als dass, sagen wir mal, links und rechts am Auto noch irgendwelche Boxen angebracht werden, wo dann irgendwelche simulierten Motorengeräusche zu hören sind, das ist ja völliger Schmarrn. Ich meine, man gaukelt da irgendwas vor, was halt technisch nicht vorhanden ist, das ist Käse, meiner Meinung nach.
Du würdest es nicht downloaden?
Ich würde es nicht downloaden, weil ich sag mal, den Staubsauger, den ich heutzutage benutze, der ist wahrscheinlich auch ein paar Dezibel leiser als den, den meine Oma benutzt hat in den 50ern oder 60ern und trotzdem lade ich mir nicht den Sound dieses alten Geräts runter, nur um meinen mit dem Sound aufzupimpen. Also muss immer schon irgendwo auch zusammenpassen und nein, ich trete davon ab.
Also du möchtest lieber das Auto mit 1000 PS und es darf leise sein.
Dann hört man dann zum Beispiel dann auch den Kommentator dann auch besser. Es hat ja auch Vorteile, ja. Müssen wir mal ganz klar so sehen. Man kann sich vielleicht auch dann mal ganz gut dann unterhalten an der Rennstrecke.
Das war gerade das, worauf ich hinaus wollte. Wir haben ja oft das Problem, wenn die DTM-Autos fahren, es ist so laut, wir können im Mediasender uns nicht unterhalten und eine neue Podcast-Folge produzieren. Das wäre dann natürlich sehr cool, wenn die keine Geräusche mehr machen.
Stimmt, wenn die alle noch zusammen sind, so 1-2 Runden, ne, dann weißt du, die kommen vorbei und so und dann dauert das irgendwie 7-10 Sekunden und dann hat man mal wieder gut nur eine Minute, 1,5 Minuten, wo man mal wieder quatschen kann. Das verliert sich natürlich dann während der folgenden Runden, wo es dann permanent nur noch kreischt. Klar, dann könnten wir, sagen wir mal, dann unseren Podcast dann auch während des Rennens dann mal machen, ohne diese störenden, in Anführungszeichen, Nebengeräusche wahrnehmen zu müssen.
Das ist ein schönes Schlusswort, Martin. So sind wir jetzt ins neue Jahrzehnt gestartet. Ich glaube, Ende des Jahrzehnts, vielleicht ist es dann soweit, dass wir dann eine elektrische DTM haben. Ich mache mir mal ein Kreuz im Kalender. Wir werden dann in 10 Jahren mal darüber reden, wie es sich denn so akustisch mit der DTM verhalten hat.
Genau, bis dahin genießen wir noch das, was wir haben, nämlich den Sound und die Verbrennungsmotoren und blicken zuversichtlich, aber auch kritisch in die neue Saison und sind, glaube ich, beide sehr gespannt, wie sich die Dinge entwickeln.
Ja, und ich würde sagen, dieses Mal lassen wir die Leute nicht so lange warten. Nächsten Monat treffen wir uns wieder und dann gucken wir mal, was es an Neuigkeiten gibt.
Ich bin gespannt.
In diesem Sinne, dann sage ich bis nächsten Monat. Ciao.
Mach's gut, Thorsten. Ciao.
Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.